Wir wollen auf den gesamten Psalm 111 hören. Halleluja! Ich will den Herrn loben, von ganzem Herzen, im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen.
Halleluja! Ich danke dem Herrn im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Es ist richtig schön, hier zu sein. Vielen Dank für eure Einladung und vielen Dank, dass ihr euch auch aufgemacht habt, um gemeinsam Gott anzubeten. Lasst uns noch einmal beten und wenn es möglich ist, vielleicht auch dazu aufstehen. Herr Jesus, du großer und guter Gott, danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir hier zusammen sind, um das zu tun. Bitte bring du auch jetzt die Herzen zur Ruhe, mach sie auf für dich, für dein Wort. Segne du auch das Reden und das Hören, damit wir erkennen können, damit wir mehr erkennen können, vielleicht zum ersten Mal erkennen können, wie schön und großartig du bist. Amen. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hatte sich zum ersten Mal auch Nordkorea qualifiziert. Und als dieses große Turnier dann gekommen war, da war auch der Block mit den Fans, mit den nordkoreanischen Fans, gut gefüllt. In den Landesfarben jubelten dann so 1000 Männer ganz ekstatisch und der Mannschaft zu, auch wenn sie nicht ganz so erfolgreich war. Aber wie sich dann später herausstellte, waren das gar nicht so richtige Fans. Nordkorea hatte 1000 chinesische Schauspieler angeheuert, um ihre Mannschaft anzufeuern. Einfach, weil sie nicht so ganz darauf vertrauten, dass ihre Bürger wirklich wieder zurückkehren würden und nicht vielleicht einfach in Südafrika bleiben. Und 10 Jahre später, 2020, als der sogenannte oberste Führer und ja wirklich gottgleich verehrte Kim Jong-un dann an Corona erkrankte, da sah man nicht nur Fernsehmoderatoren, sondern auf allen öffentlichen Plätzen tausende Leute ja ekstatisch weinen und mit ihrem vermeintlich geliebten Anführer mitleiden. Und das alles in einem Land, das die Bürger knechtet, das sie hungern lässt, das sie verfolgt, und alles nur, um der kleinen Elite irgendwie ein angenehmes Leben zu garantieren. Es waren also Menschen, die eher aus Angst als aus Liebe handelten. Warum diese Anekdoten, warum dieser Einstieg? Weil es manchmal das ist, was man über Religion im Allgemeinen und speziell vielleicht auch über uns Christen denkt. Ist unser Gotteslob nicht auch irgendwie erzwungen? Befiehlt uns Gott nicht sogar Anbetung? Sind wir nicht so wie diese Koreaner, die einfach nur aus Angst vor Strafe in den Gottesdienst gehen, uns einschränken lassen und irgendwie so freudlos und ganz uniform Gott dienen? Wir wollen uns heute zwei Psalmen anschauen, die das Gegenteil beweisen. Sie sind wirklich der krasse Gegenentwurf zu dem, was wir gerade gehört haben. Wir werden sehen, wie gut Gott ist und wie gut es auch ist, ihm zu folgen, ihm zu dienen, an ihn zu glauben. Ihr habt das Thema eben schon gehört, preist den Herrn. Und dafür wollen wir uns diese beiden Psalmen 111 und 112 genauer anschauen, denn beide machen deutlich, dass Gott der Beste ist und dass es auch das Beste ist, ihn zu anbeten. Beide fordern uns auf, über Gott, über sein Handeln zu staunen und ihn dafür zu loben. Es sind sozusagen zwei zum Preis für einen, zwei zum Preis für den einen. Und wenn sich dein Leben gerade gar nicht so nach Gott loben anfühlt, dann bin ich sicher, dass er stark genug ist, dich heute Morgen zu trösten und aufzurichten. Und auch wenn du diesen großen Gott vielleicht gerade ablehnst oder noch gar nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihn heute Morgen kennenzulernen. Denn egal, wie du heute Morgen hierher gekommen bist und welche Gedanken dich gerade vielleicht beschäftigen, diese beiden Psalmen und dieser Gott, die wollen heute in dein Leben sprechen und es auch verändern. Diese beiden Psalmen, die geben dir drei Gründe, damit du zu jeder Zeit erkennst, dass Gott der Beste ist und es auch das Beste ist, ihn anzubeten. Und diese drei Gründe sind: preis den Herrn, weil er der Beste ist, preis den Herrn, weil ihn zu fürchten das Beste ist, und drittens, preis den Herrn, weil mit ihm Leben das Beste ist. Diese drei Gründe, die sollen uns auch als Gliederung dienen. Und so lasst uns mal mit dem ersten Punkt starten. Preis den Herrn, weil er der Beste ist. Und ich lese dafür aus dem Psalm 111 die Verse 1 bis 9. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wie sie erforscht, der hat nur Freude daran. Was er tut, ist lobenswert und herrlich, und seine Gerechtigkeit bleibt ewig. Ein Gedächtnis hat er seinen Wundern gestiftet, der gnädige und barmherzige Herr. Nahrung gibt er denen, die ihn fürchten, er denkt ewig an seinen Bund. Er lässt seinem Volk seine gewaltigen Taten verkünden, damit er ihnen das Erbe der Völker gebe. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Gebote sind beständig. Sie stehen für immer und ewig fest und geschehen wahrhaftig und zuverlässig. Er sendet seinem Volk eine Erlösung. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und ehrfurchtgebietend ist sein Name. Das ist Gottes Wort. Ja, wir haben es schon gehört. Dieser Psalm und auch der Psalm 112, die sind heute nicht zufällig Grundlage dieser Predigt. Die beiden Segnungsverse von Jakob und Luise stammen aus diesen beiden Psalmen und da trifft es sich eben gut, Anoman hat es schon erwähnt, dass es Zwillingspsalme sind. Sie sind sich in Art und Aufbau eben sehr ähnlich und sie lesen sich, das werden wir feststellen, wie so ein Wechselgesang. Während dieser erste Psalm 111 Gottes Wesen und sein Werk betont, zeigt uns der zweite Psalm 112, wie sich das auf unser Leben, auf unser Wesen und Werk auswirken soll. Und wie es sich auswirken soll, wenn wir auf diesen großartigen Gott schauen. Und auch grammatisch sehen wir in diesen beiden Psalmen, dass sie sich wirklich ganz ähnlich sind und ganz eng auch verzahnt sind. Bei beiden handelt es sich um, Obacht, chiastische Akrostikons. Das ist gar nichts Schlimmes. Es heißt einfach nur, dass jede Zeile mit dem nächsten Buchstaben des hebräischen ABC anfängt. Ihr kennt das vielleicht vom Psalm 119. Der Psalmschreiber buchstabiert also ganz kunstvoll Gottes Größe, Gottes Macht und Schönheit für uns durch und will uns zeigen, dass ihm aller Lobpreis gebührt. Und das ist auch die nächste Gemeinsamkeit, die wir lesen, dieses Halleluja, preist Jahwe, preist Gott. Das ist sozusagen die Überschrift über diese beiden Psalmen. Und wenn wir uns diesen Kontext anschauen, wo diese beiden Psalmen geschrieben wurden, dann ist dieser Lobpreis gar nicht selbstverständlich. Denn geschrieben wurden beide wahrscheinlich, als das Volk Israel gerade aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte. Sie kamen also in ein zerstörtes Land, in ein zerstörtes Jerusalem, zu einem zerstörten Tempel und sie waren immer noch komplett abhängig von den umliegenden Ländern. Trotzdem oder gerade deswegen lobt der Psalmist Gott für seine große Gnade, seinen Segen, sein Wesen und wie treu er sich in all dieser Zeit um sein Bundesvolk gekümmert hat. Wir sehen immer wieder, wie sich diese Themen in diesen beiden Psalmen wiederholen. Im ersten Vers, da nimmt sich dieser Psalmist ganz fest vor, Gott zu loben. Und er macht genau das dann auch in den folgenden Versen. Und es ist auffällig, dass er das zuerst, ihr habt es in dem ersten Vers gelesen, in Gemeinschaft tut. Er betet Gott nicht einfach in seinem stillen Kämmerlein an. Er macht es, schaut nochmal in Vers 1, im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Er nimmt sich vor, die anderen Gläubigen mit seinem Lob zu ermutigen und selbst dadurch auch ermutigt zu werden. Er erinnert sich selbst daran, dass Gott so treu mit ihnen gewesen ist und will das auch an die anderen weitergeben. und sie daran erinnern, dass es auch immer so bleiben wird. Für alle, die jetzt gerade entmutigt und verarmt aus der Gefangenschaft zurückkehrten, macht er deutlich, dass es Trost für ihren Verlust und Hoffnung für die Zukunft gibt, weil sie einen treuen Bundesgott an ihrer Seite haben. Und das singt er ihnen mit diesen beiden Liedern zu. Und deswegen war es auch so gut, dass wir am Anfang des Gottesdienstes gemeinsam gesungen haben und Gott angebetet haben und uns genau wie damals einfach zuzusingen, dass Gott so groß und so gut und so treu ist mit uns. Und deshalb ist es auch gerade gut, dass du heute Morgen hier bist, um das zu tun. Auch heute, wirklich 2500 Jahre später, brauchen wir nach wie vor Ermutigung und Nahrung in dieser Form. An die Kolosser schreibt Paulus später mal genau diesen Auftrag: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem, wie sollt ihr es tun, in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Wir singen also, um uns zu lehren, um uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Um uns ebenso auch daran zu erinnern, dass egal wie auch immer deine letzte Woche war und wie auch immer deine nächste Woche werden wird, Gott treu bleibt und dass seine Gnade in Jesus für heute und für alle Zeit gilt. Und deswegen lesen wir ab dem Vers 2 von dem Psalmisten nur noch, was Gott tut und wie er ist. Und das Ergebnis davon, das lesen wir dann auch schon in dem Vers 2. Ja, die Werke sind nicht nur groß, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen, wir haben auch Freude daran. Das ist das Ergebnis. Und Gott hat es extra so eingerichtet, dass wir oder dass das Volk Israel uns gegenseitig an diese Taten erinnern können, damit wir eben sehen, wie wunderbar, wie erstaunlich, wie außergewöhnlich er handelt. Und in Vers 4 lesen wir dann von dem Gedächtnis, das er seinen Wundern gestiftet hat. Das klingt für unsere Ohren vielleicht erstmal fremd, aber es heißt nichts anderes, dass er seinem Volk und ja auch uns später Festtage gegeben hat, um sich daran zu erinnern. Speziell das Passafest war im Volk Israel dafür da, sie daran zu erinnern, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hatte und dass er sie gnädig verschont hatte. Und Vers 5, da lesen wir dann von der Nahrung, die Gott ihnen gibt, die zu seinem Bund gehören. Das gilt natürlich allgemein für jeden Tag. Er hat sein Volk jeden Tag ernährt, aber hier geht es ganz speziell um die Zeit des Volkes Israels in der Wüste. Während 40 Jahre in einer steinigen und ja wirklich lebensfeindlichen Wüste war keiner der Israeliten verhungert. Gott hatte auf wundersame Art und Weise Wachteln und Manna gegeben und sein Volk keinen einzelnen Tag vergessen. Und gehen wir weiter in diesen Versen, in Vers 6, lesen wir dann eine Erinnerung daran, dass Gott durch Mose seinem Volk seine Taten eben nicht nur verkündet hatte, sondern auch ein Gesetz gab, in dem ganz detailliert sein Wille, seine Zusagen, aber auch seine Warnungen festgehalten waren. Und zusätzlich hat er ihnen noch gesagt, dass er ihnen das Erbe der Völker geben würde, dass er also das verheißene Land, das, was er ihnen versprochen hatte, geben würde. Und genau das hat er dann auch umgesetzt. Daran sollte sich sein Volk erinnern. Das, was Gott also mal versprochen hatte, das hat er auch gehalten. Durch seine Werke hatte sich Gott als der erwiesen, der er ist und wie er auch in seinem Wesen ist. Wahrhaftig und zuverlässig, ist der Vers 8. Aber diese große Kraft allein, den bringt dem Psalmisten noch nicht dazu, Gott zu preisen. Wir sehen ja jeden Tag in den Nachrichten, dass Macht allein kein Grund ist, irgendjemanden zu loben oder zu preisen. Menschen, die mächtig werden, die missbrauchen diese Macht. Sie nutzen sie, um ihren eigenen Vorteil durchzusetzen und unterdrücken andere damit. Aber Gott ist nicht so, obwohl er sogar alle Macht hat. Der Psalmist, der ist hier überzeugt, nicht nur alles, was Gott tut, ist großartig, auch alles, was er ist, ist großartig. Sowohl seine Taten als auch sein Wesen, die sind so großartig, dass er der Beste ist und es bringt uns dazu, Gott anzubeten. Gott ist in allem, was er Wundersames an seinem Volk Israel getan hat, gnädig und barmherzig. Das haben wir in Vers 4 gesehen. Wo Menschen ihre Macht ausgenutzt haben und das Recht des Stärkeren einfach nur durchsetzen wollen, Da erbarmt sich Gott über sein unterdrücktes Volk und gab ihnen in seiner Gnade Befreiung aus der Knechtschaft. Er ist gerecht und beständig, Vers 7, wo Menschen immer noch ungerecht, betrügerisch und wankelmütig sind. Wo Menschen ihre Worte und ihre Zeit einfach vergeuden, wo sie auch in dieser Zeit heute so unverbindlich sind, wo Zusagen so kurzfristig geworden sind, da ist Gott immer noch der ewige Herr. Das lesen wir in Vers 8. Gott selbst ist also wie sein Name, heilig und ehrfurchtgebietend. Das heißt, er ist vollkommen von Sünde getrennt. Das ist nicht mehr ein Anflug davon, seine Macht in irgendeiner Art und Weise zu missbrauchen. All diese Eigenschaften, die sind bei ihm auch immer voll ausgeprägt. Und das für immer. Der Psalmist sagt, hier ist keine Veränderung, hier ist kein Ablaufdatum. Gott bleibt der gleiche, wie er schon immer war. 5-mal lesen wir das in diesem Psalm, dass Gott seine Gerechtigkeit, seine Treue, sein Wort und sein Lob für ewig Bestand haben. Nichts und niemand kann ihm darin etwas anhaben. Er ist vollkommen souverän und er sendet seinem Volk eine Erlösung, Vers 9. Und was der Psalmist hier noch mit ganz großer Hoffnung, mit dem Blick auf die Zukunft hier sagt, dass mal jemand kommen wird, der diese Erlösung schaffen wird, das können wir schon mit ganz großer Dankbarkeit, mit dem Blick zurück eben aufs Kreuz sagen, Gott hat eine Erlösung gesandt. In seinem Sohn hat Gott eben diese Erlösung gesandt, die weit über die Befreiung irgendwie aus Ägypten oder aus Babylon hinausgeht. In Jesus und im Glauben daran, dass er an unserer Stelle gestorben ist, haben wir eine ewige Erlösung. Der heilige Gott, der keine Sünde in seiner Nähe irgendwie dulden kann, der keine unserer Ungerechtigkeiten in seiner Gerechtigkeit ungestraft lassen kann, der bestraft in seiner Gnade seinen einzigen Sohn, um uns zu erlösen. Dieser Gott, der ist für immer und ewig der Beste. Und deshalb preise Gott für seine Erlösung, für seinen Sohn, für seine Gnade. Schau auf das Volk Israel und schau auch auf dein eigenes Leben und preise Gott für seine Taten. Er hat dich geführt, er hat dich bewahrt, er war jeden Tag treu. Auch wenn du untreu warst, auch wenn du dich nicht so verhalten hast, wie er es von dir wollte, war er der gleiche und er hat sich nicht verändert. Er war jeden Tag gnädig, auch wenn du hartherzig warst. Also preise Gott für sein unveränderliches Wesen. Und das, wir haben es gehört, das tu nicht nur allein, das tu auch hier in der Gemeinde. Preise Gott allein und in der Gemeinschaft. Nicke es einfach nicht nur kühl ab, was er dir Gutes getan hat, akzeptiere das nicht einfach nur, sondern lobe ihn im Kreis der Aufrichtigen dafür, wie er ist und was er getan hat. Bete ihn an, ermutige und erinnere auch die anderen hier und deine Geschwister daran, wie gut Gott ist. Gerade wenn die anderen vielleicht Trost und neue Hoffnung brauchen, dann ist das unsere Aufgabe. Wir können also über diesen großen Gott, über sein Wesen, über seine Werke nur staunen. Er ist wirklich ehrfurchtgebietend in dem, was er tut. Und es ist wirklich auch das Beste, ihn anzubeten. Und was die Bibel hier schon lange verkündigt, das bestätigt mittlerweile übrigens sogar die Forschung. Immer mehr Studien kommen gerade raus, dass dieses Gefühl der Ehrfurcht, des Staunens, sodass einem fast der Atem wegbleiben will, der Gesundheit gut tut. Es soll nicht nur die Psyche, sondern auch unser Immunsystem stärken, wenn wir diese Gefühle in unserem Leben haben. Wenn wir sie zum Beispiel in der Natur erleben. Aber die biblische Ehrfurcht, von der wir hier lesen, die ist mehr als dieses bloße Staunen. Es ist mehr als beeindruckt zu sein von dem Tosen und von der Lautstärke von irgendwelchen hohen Wellen. Und es ist auch mehr als das Staunen über ja, irgendwie eine geniale Bergkulisse nach einem anstrengenden Aufstieg. Und es ist auch mehr als das bloße Kleinfühlen gegenüber einem großen Gott. Denn das kennen letztendlich alle Religionen. Aber echte Ehrfurcht, echte Furcht des Herrn, von der wir hier lesen, das ist viel mehr. Und das sehen wir in unserem zweiten Punkt. Preist den Herrn, weil ihn zu fürchten das Beste ist. Und dafür lese ich die beiden Segnungsverse 111,10 und 112,1. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. der richtigen Übersetzung lesen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Rechten Verstand haben alle, die so handeln. Sein Ruhm bleibt ewig. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Ja, wenn wir in diesen beiden Versen von der Furcht des Herrn lesen, dann zucken wir vielleicht so kurz zusammen. Ja, wenn wir Furcht hören, dann denken wir an Angst, an das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Aber die Furcht des Herrn, das sehen wir beim Blick auf die Verse drumherum und auch beim Blick in die ganze Bibel, die ist ganz anders und sie ist auch viel, viel mehr. Wir haben zu Anfang festgestellt, dass Psalm 111 etwas über Gott, über sein Werk, über sein Wesen sagt, während der Psalm 112 das jetzt auf den Menschen anwendet. Und bei unseren beiden Versen hier, da handelt es sich eben ja so ein bisschen um das Scharnier, was diese beiden Psalmen verbindet. Die Furcht des Herrn ist also etwas, ja, man könnte sagen, wie der Transformator oder ein Übersetzer, der dafür sorgt, dass aus dem bloßen Wissen über Gottes Größe auch ein Leben wird, das diese Erkenntnis widerspiegelt. Und das merken wir schon daran, wie der Psalmist über die Furcht des Herrn hier spricht, wie er sie definiert. Schaut in Vers 10, er sagt, es ist der Anfang der Weisheit, Gott zu fürchten, und in Vers 1 dann, es ist große Freude, wenn wir Gott fürchten. Ja, da wundern wir uns vielleicht, wie kann das sein? Wie passen Furcht und Weisheit auf der einen Seite zusammen? Wie passen Furcht und Freude auf der anderen Seite zusammen? Das sind Worte und Emotionen, die erstmal sich gegenüberstehen und ganz schwer in Einklang zu bringen sind. Ja, entweder wir fürchten uns vor jemanden oder wir freuen uns, jemanden zu sehen. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann werden wir feststellen, dass sich Furcht und Freude sogar bedingen, dass sie wirklich ewige Zwillinge sind, die miteinander verbunden sind. Bis wir dahin kommen, dass es so ist, müssen wir aber noch kurz über die Weisheit und den Verstand nachdenken und wie sie mit der Furcht des Herrn nachdenken, von dem der Vers 10 hier schreibt. Denn auch hier scheint es ja, als ob das, was uns in dieser Welt vorgelebt wird, das Gegenteil aussagt. Ja, es gibt so einen scheinbaren Widerspruch zwischen Wissen auf der einen und Glauben auf der anderen Seite, als sei das eine etwas so für die Intellektuellen, für die Nüchternen, und das andere ist ja vielleicht eher was für die Einfachen, für die Emotionalen, für die einsamen Leute. Aber laut Gott ist der Gegenteil der Fall. Zweimal sagt er in dem Psalm, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Mit anderen Worten sagt Gott, es ist dumm, dass du ihn aus seinem Leben und aus deinem Denken ausschließt. Es ist dumm, wenn du es alleine versuchen willst und es ohne den Besten, ohne die Hilfe des Besten versuchen willst. Aber es ist klug, mit Gott zu rechnen. Der erste Schritt der Weisheit ist also zu sagen, es gibt Gott. Da ist die Bibel ganz eindeutig. Und so lade ich dich ein, Gott und die Bibel auf diese gewagte Aussage hin zu überprüfen, dass es Gott gibt, dass er real ist und dass du ihn kennenlernen kannst, wenn du sein Wort liest. Und dann mach nicht den Fehler, vor dem der Psalmist hier indirekt auch warnt, einfach nur zu wissen, dass es Gott gibt. Denn diese bloße Erkenntnis, dass es Gott gibt, dass es ein höheres Wesen gibt, das kann uns Menschen eigentlich ja nur Angst machen, oder? Die Erkenntnis, dass es jemanden gibt, der höher ist, der stärker ist, dass es einen gibt, der einen moralischen Anspruch auf unser Leben hat, dem ich nicht gerecht werden kann, einen, der auch Macht hat, diese Gerechtigkeit durchzusetzen, die er einfordert, der abgestoßen ist von meiner Sündhaftigkeit und der mich jederzeit auch dafür belangen kann, der uns sogar ein Gesetz gegeben hat, gegen das ich durchgehend rebelliere, das macht mir kleine Menschen im ersten Schritt Angst. Und dann ist auch Gottesfurcht genau das am Anfang. Angst. Wenn wir Gott nur vom Hörensagen kennen, dann macht er uns Angst. Dann ist es wie bei Hiob, dass er sagt, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er mit mir so umgehen? Und wie kann ich in meiner Sündhaftigkeit irgendwie an ihn herankommen, um mit ihm darüber vor Gericht zu gehen? Aber diese Erkenntnis ist nicht, was Weisheit ist, was der Psalmist hier meint. Er will und Gott will auch, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass ihn alle wirklich, wirklich kennenlernen. als einen unglaublich mächtigen, aber auch als einen unglaublich gnädigen und liebevollen Gott, der dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gibt, um dich zu erlösen. Der erste Schritt ist also zu sagen, es gibt Gott. Der zweite ist aber zu sagen, er ist mein Erlöser. Stell dir das vielleicht so vor, du kennst diesen unglaublich reichen, einflussreichen und mächtigen Menschen. Und als du das erste Mal von ihm hörst, da zitterst du einfach nur vor den Möglichkeiten, die er hat und wie überlegen er dir auch einfach ist. Und als er dich dann zu dir einlädt, da möchtest du am liebsten einfach nur wegrennen. Du möchtest nichts mit ihm zu tun haben. Aber als du dann zu ihm kommst, dann merkst du auf einmal, der ist total freundlich, der ist total liebevoll, der ist total fürsorglich. Und er gebraucht gerade seine ganze Macht und seinen ganzen Einfluss, um mein größtes Problem in meinem Leben zu beseitigen. Er ist zwar immer noch genauso mächtig, er ist immer noch genauso furchteinflößend durch seine Möglichkeiten, die er einfach hat, aber jetzt hast du seinen Charakter kennengelernt und fürchtest ihn nicht mehr. Und das ist vielleicht nur so ein ganz schwaches Bild davon, was es heißt, wie Gott will, dass du ihn kennenlernst und was er darunter versteht, dass du ihn dann auch fürchtest. So kann der gleiche Psalmist sagen und betonen, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist, und er kann es mit Freude besingen, weil er sich gleichzeitig daran erfreut, dass Gott so groß ist und für ihn ist. Und so sehen wir dann auch, wie Furcht und wie Freude am Ende zusammenpassen. Wenn wir Gott kennenlernen, dann wird eben nicht aus Furcht Freude, sondern die Freude kommt zur Furcht mit dazu. Immer noch ist Gott genauso groß, immer noch ist er genauso mächtig und wir zittern ehrfürchtig, wenn wir seine mächtigen Taten sehen, wenn wir sie mit unserer Ungerechtigkeit vielleicht auch vergleichen, wenn wir seinen Zorn sogar über unsere Sünde sehen. Aber jetzt freuen wir uns, weil wir wissen, dass dieser mächtige Gott auf unserer Seite ist, dass er selbst unsere Ungerechtigkeit getragen hat, dass er unsere Sünde in Jesus Christus ans Kreuz geschlagen hat. Und wir lernen diesen großen, mächtigen Gott auch nur in Jesus kennen. Er sagt nicht nur, wer mich sieht, sieht den Vater, er betet auch zu seinem Vater, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott will also, dass du ihn persönlich kennenlernst. Er will nicht, dass du Angst eingeflößt und unpersönlich irgendwie denkst, oh, es könnte einen Gott geben und er hat vielleicht sogar noch was gegen mich und ich muss mich immer ein bisschen ducken, damit er mich gerade nicht sieht in meiner Schlechtigkeit. Er möchte, dass du ihn als deinen Vater kennenlernst und vertraut mit ihm wirst, weil du weißt, dass sein Sohn alles für dich gegeben hat. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist, wenn wir diesen allein wahren Gott, unseren Vater und seinen Sohn kennen und lieben lernen, dass wir dann auch das tun, was ihm gefällt. Dass wir überzeugt sind, dass er wirklich der Beste ist. Und deswegen heißt es ihr, rechten Verstand haben die, die so handeln, die Freude an seinen Geboten haben. Das ist die Auswirkung der Furcht des Herrn. Es ist wie mit den Menschen, die wir lieben. Ja, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Freunden, mit unseren Eltern. Wir werden alles versuchen, um unsere Liebe und unsere Wertschätzung ihnen gegenüber darin zu zeigen, dass wir tun, was sie wollen, dass wir gut finden, was sie gut finden, dass wir auch ablehnen, was sie ablehnen. Wir werden uns also regelrecht fürchten, etwas zu tun, was sie verletzt oder entehrt. Erst wenn wir Gott also nicht mehr aus der Angst vor Strafe fürchten, sondern aus Liebe, aus Freude und aus Ehrfurcht, dann werden unsere Taten auch mehr sein als Heuchelei, gerade hier in der Gemeinde oder auch in der Familie. Charles Spurgeon hat über die Furcht des Herrn gesagt, es ist die Würzung für alle Geistesgaben. Also für alle Liebe, für alle Freundlichkeit, für alle Selbstbeherrschtheit, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und was er damit meint, das ist, nur wenn wir Gott mit Ehrfurcht begegnen, dann werden wir dann auch fähig sein und durch den Geist fähig gemacht, ungeheuchelt zu lieben, selbstlos zu dienen, ohne Stolz oder ohne Hintergedanken und Gottes Ehre zu suchen und nicht unsere Ehre in dem, was wir vielleicht für andere tun. Gott mehr kennen und mehr zu fürchten, ist also das Beste, was uns passieren kann, weil so eben aus Angst Freude und aus Entfernung Gemeinschaft mit Gott wird. Und so preise Gott wirklich auch mit deiner Ehrfurcht. Lerne Gott kennen, habe Gemeinschaft ganz praktisch mit ihm, indem du sein Wort liest und indem du ihn anbetest. Staune über Gottes Handeln mit seinem Volk, wenn du in der Bibel liest, und dann staune auch über sein Handeln, wenn du ihn dafür anbetest, was er in deinem Leben getan hat. Denn dann fällt es uns auch direkt leichter, ihm mit Freude zu dienen, ihm mit Freude auch gehorsam zu sein, wenn wir ihn besser kennenlernen und mit seinem Wort vertraut sind. Und ich möchte dir allein deshalb da schon zu Mut machen, weil ich in den vergangenen Monaten gemerkt habe, wie aus Stress wenig Bibel lese und Gebet geworden ist, wie dann aus wenig Zeit mit Gott wenig Staunen über sein Handeln geworden ist, wie aus wenig Freude an ihm auch Distanz zu ihm wurde. Und deswegen lasst uns immer mehr versuchen, ihn besser kennenzulernen, damit wir uns noch mehr über ihn freuen und mehr sein Handeln sehen in unserem Leben und auch die anderen ermutigen können, das zu erleben. Wenn die Bibel schon sagt, dass der Anfang der Weisheit ist, Gott zu fürchten und es klug ist, danach zu handeln, dann lasst uns das auch mit Freude tun. Dann lasst uns diesen mächtigen und liebevollen und souveränen Herrn und Vater fürchten, denn dann wird aus dieser Erkenntnis eine Gewohnheit und aus dieser Gewohnheit ein Leben mit ihm, das Gott ehrt und uns dann auch zum Besten dient. Und das wollen wir uns im letzten Punkt anschauen. Preist den Herrn, weil mit ihm Leben das Beste ist. Und wir lesen dafür die Verse 2 bis 10 aus Psalm 112. Seine Nachkommen werden gewaltig sein auf der Erde. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle werden in ihrem Haus sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Wohl dem, der barmherzig ist und gern leiht und seine Sache nach dem Recht ausrichtet, denn er wird ewig nicht wanken, der Gerechte wird niemals vergessen. Vor schlimmer Nachricht fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut unerschütterlich auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis seine Feinde besiegt sind. Er streute aus und gab den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewig. Sein Horn wird mit Ehren erhöht. Der Gottlose wird es sehen und es wird ihn verdrießen. Seine Zähne wird er zusammenbeißen und vergehen. Denn was die Gottlosen gern wollten, wird misslingen. Wenn wir diese Verse hier lesen, dann denken wir schnell, wow, das ist aber eine ziemlich vollmündige Zusage von dem Psalmisten, oder? So viel Glück, so viel Reichtum, so viel Ehre für Menschen, die Gott folgen, das ist eher außergewöhnlich, oder? Wie liest wohl ein Christ diese Verse, der gerade hart verfolgt wird? Der sein Land verlassen muss, weil er an Jesus glaubt, der in ein Arbeitslager gesteckt wird, nur weil er eine Bibel besitzt, den seine Familie ausstößt, weil er Christ geworden ist. Und wie liest ein Christ diese Verse, der gerade gar nicht weiß, wie er seine Familie zu ernähren hat, der selbst Hunger leidet? Und selbst für uns in Freiheit und in Sicherheit sind sie eine Herausforderung. Wenn wir lesen, dass wenn wir daran glauben und dem folgen, wir nicht mehr verzagen, keine Angst haben müssen, egal wie schlecht die Nachrichten auch sind, wenn wir vielleicht wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind wie andere, die es mit der Gerechtigkeit und mit ihrer Ehrlichkeit nicht ganz so genau nehmen. Und das ist die Spannung, die uns diese Verse hier mitgeben. Aber ich glaube, sie sind kein Widerspruch zu unserer Zeit oder für unsere Lebensrealität. Denn auch hier, wenn wir in die Verse weiterschauen, dann sehen wir, dass Gläubige in der Finsternis leben können. Das ist der Vers 4. Dass auch sie schlimme Nachrichten treffen können, Vers 7. Und dass es auch bei ihnen Feindseligkeit und Gottlosigkeit gibt, die für große Probleme sorgen in den Versen 8 und 10. Was der Psalmist hier also zeigt, das ist das Idealbild. Denkt daran, dieser Psalm, das ist ein Spiegelbild von diesem vorigen Psalm, der Gottes Wesen und Gottes Werke eben beschreibt. Und deswegen wird hier auch ein Mensch beschrieben, der ein vollständiges Abbild in Worten und Werken von dem Psalm zuvor ist. Die Gläubigen antworten jetzt also mit ihrem Leben und ihrem Handeln komplett auf das Wesen und Handeln Gottes. Und da müssen wir zuerst mal einmal anerkennen, dass wir das häufig eben nicht tun. Und dass es überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einen Menschen gab, der in vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Geboten gelebt hat. Und das war der Gottlose, der Sündlose, Gott und Mensch, Jesus Christus. Und was haben wir mit dem gemacht? Wir haben ihn auch ans Kreuz geschlagen, obwohl er so gelebt hat. Also auch er hat ultimative Feindschaft erlebt. Es geht also hier nicht darum, ein unrealistisches Menschen- und Weltbild zu vermitteln und zu sagen, also wenn das hier jetzt nicht deiner Realität entspricht, dann glaubst du irgendwie falsch, dann sollst du vielleicht mal deinen Glauben hinterfragen. Es heißt hier aber auch nicht, dass Gott selbst irgendwie fehlerhaft ist und dass er uns etwas verspricht, was er nicht halten kann. Und es heißt auch nicht, dass diese Psalmen oder dass diese Verse keine Auswirkungen auf unser Leben haben. Ganz im Gegenteil. Und das wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen. Hier würde es sich wirklich mal lohnen, vielleicht ist das eine schöne Hausaufgabe für diesen Sonntag oder die kommende Woche, diese Psalmen einfach mal in aller Ruhe nebeneinander zu halten und zu schauen, wo von der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes im ersten Psalm geredet wird und wie sich das dann auf unser Leben auswirkt. Einfach mal die Verse direkt nebeneinander und man wird wirklich sehen, wie sich Gottes Wesen auf unser Leben auswirkt und wie dieser Psalm wirklich ja, oder diese Psalmen ein Wechselgesang sind, die darauf antworten. In Anbetracht der Zeit wollen wir jetzt aber nur dieses große Thema dieses Psalms uns anschauen und wie sich das dann konkret auf unser Leben auswirkt. Denn das Thema ist, dass Menschen, die von Gottes Wesen, von Gottes Werken geprägt sind, Psalm 111, in ihrem Wesen und in ihren Werken von Gott verändert werden, Stück für Stück. Und das zeigt sich natürlich ganz konkret, wie sie mit ihrem Nachwuchs umgehen. Das lesen wir in den Versen 2 und 3. Sie werden als Väter ihre Kinder so behandeln, wie sie von ihrem Vater im Himmel behandelt wurden. Und sie werden versuchen, ihre Söhne so zu prägen, wie sie selbst in das Bild von Gottes Sohn hineingeprägt werden, Stück für Stück. Das gilt natürlich auch für Mütter und Töchter. Aber das ist das, wie sich das in unserem Leben zeigen soll. Und im etwas größeren Kreis gilt dieses Prinzip auch für die Gemeinde. Wenn wir heute Morgen Jakob und Luise segnen, dann tun wir dabei nichts Mystisches. Ja, es wird nicht ein unsichtbarer Schutzschirm um die beiden Kinder aufgebaut, der sie vor der bösen Welt beschützen wird. Es ist auch keine Garantie, dass die beiden später mal zum Glauben kommen, so gerne wir das vielleicht hätten. Was wir beim Segnen tun, ist anzuerkennen, dass diese beiden kleinen Kinder vollkommen in Gottes Hand liegen, dass wir sie ihm anbefehlen und dass wir darauf vertrauen, dass er auch sie gnädig und barmherzig und gerecht behandeln wird und keinen Fehler mit ihnen machen wird. Und dieser Segen und dieses ihm anbefehlen, das wird im Leben der beiden dann deutlich werden, wenn ihr als Eltern, wenn ihr als Gemeinde, wenn wir als Paten diesen beiden Kindern deutlich machen, wie gut Gott ist, wie groß seine Taten sind und wie herrlich die Erlösung in Jesus Christus ist. Dieser Segen, der wird dann sichtbar, wenn sie erkennen werden, dass diese Worte, die wir hier sagen, die wir singen, keine Heuchelei sind, dass wir sie wirklich so meinen, daran wirklich glauben und dass dahinter ein lebendiger, ein nahbarer, ein liebevoller und großartiger Gott steckt, den sie vorgelebt bekommen und der es wert ist, mit Ehrfurcht behandelt zu werden. Und deswegen preist Gott mit eurem Leben, indem ihr das euren Kindern, diesen beiden Kindern und allen Kindern und allen Kindern dieser Gemeinde vorlebt, dass sie den besten Vater aller Zeiten vorgelebt bekommen und dazu eingeladen werden, ihn zu erkennen. Und dass sie merken, dass er auch euer Vater ist. Dass ihr es nicht aus euch heraus tut, nicht weil ihr gezwungen werdet, nicht weil ihr Angst vor ihm habt, sondern dass ihr aus der Gnade, dass er euch als rebellische Kinder, wie diese Kinder sind, adoptiert hat und auch dann noch liebt, wenn ihr versagt habt. Und dass nicht nur bei ihm, sondern auch bei euch Vergebung ist und dass auch Liebe da ist, ohne Gegenleistung und ohne Bedingung. Und es soll sich dann auch eben in einem Leben zeigen, das sehen wir in den nachfolgenden Versen, das moralisch über jeden Zweifel erhaben ist. Das auch dann noch gerecht ist, wenn es sich nachteilig für uns auswirkt. Das sich auch dann noch durch Freigebigkeit auszeichnet, wenn man keine Gegenleistung dafür bekommen wird. Und dann sagt uns dieser Psalm auch, speziell in den Versen 7 und 8, dass wir Gott durch unser Vertrauen preisen sollen. Und ich glaube, das fällt gerade jetzt schwer, oder? In dieser Zeit, in dieser Nachrichtenlage, beim Blick vielleicht auf das eigene Konto, vielleicht auch auf die eigenen Kinder. Wir leben gerade in einer Welt und in einer Zeit, in der Angst und Sorgen wirklich berechtigt sind, gerade auch als Christen. Wir sehen eben nicht nur Kriege oder moralische Verwahrlosung, wirtschaftliche Probleme, wir sehen uns gerade auch auf eine Zukunft zusteuern, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir frei unseren Glauben ausleben können. Und in der es vielleicht sogar wieder Realität werden kann, dass wir Kinder in die Welt setzen, die Kriege führen, obwohl sie es nicht wollen. Die kämpfen müssen, obwohl sie es nicht wollen. Was ist das für eine Horrorvorstellung? Und welche Hoffnung haben wir da, welche Zuversicht haben wir da, dass wir das verantworten können, dass wir ihnen das zumuten? Wir tun es mit der Hoffnung und mit der Zuversicht, dass Gott immer noch der gleiche ist, wie wir es in diesem ersten Psalm gesehen haben. Dass er immer noch gnädig, dass er immer noch barmherzig ist, dass er immer noch gerecht ist, dass er immer noch dein und unser Licht in der Finsternis ist, dass er ewig unveränderlich ist. Und dass bei ihm diese herausragende und anbetungswürdige Vergangenheit genauso sicher und genauso geplant ist, wie seine herausragenden und anbetungswürdigen Zusagen für die Zukunft. Dass das, was für uns gerade noch so groß und so unplanbar und so besorgniserregend ist, dass das für ihn und für seine Größe genau die Zeit sein wird, in dem er sich in unserem Leben verherrlichen wird. Und deswegen und nur deswegen müssen wir uns nicht vor schlimmen Nachrichten fürchten. Wir dürfen unerschütterlich auf den Herrn vertrauen. Wir dürfen getrost und furchtlos in die Zukunft gehen, weil Gott gewinnen wird. Kein Feind und kein Gottloser, das lesen wir hier auch, der wird bestehen können. Alles, was sie planen, das wird vergehen und alle ihre Werte, wo sie gerade drauf setzen, wird ihnen nichts bringen gegenüber Gott und seiner Ewigkeit. Es wird misslingen. Und Gott sagt uns sogar zu, dass diese vielleicht sogar bösen Pläne letztendlich zu unserem Besten dienen müssen, weil sie uns in das Bild seines Sohnes verändern werden. Gott wird die Ehre bekommen und wir werden ihm für immer und ewig dafür danken. So schwer es dir vielleicht auch gerade fällt, Gottes Plan zu verstehen, so schlimm deine Nachrichten auch gerade scheinen mögen, so groß deine Sorgen vor der Zukunft vielleicht auch sind, Gott hat wirklich, wirklich alles im Griff. Lass dieses Licht mit Gewissheit in deine Dunkelheit scheinen. Wenn morgen also wieder deine Kollegen oder deine Mitschüler spotten, wenn Ergebnisse vom Arzt auf dich warten, wenn deine Firma rote Zahlen schreibt, wenn wir Abschied nehmen von lieben Menschen, dann ist das eine gute Gelegenheit, diese Verse in die Tat umzusetzen. Vertrau Gott also allein aufgrund seines Wesens und seiner Werke und suche Zuflucht bei diesem ehrfurchtgebietenden und liebenden Vater. Wir dürfen jetzt schon anfangen, das auszuleben, wozu uns dieser herrliche Gott geschaffen hat. Zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, so schreibt es Paulus an die Epheser. Jetzt und hier können wir schon über seine Schöpfung staunen, über die Schöpfung von kleinen Kindern, wenn wir das Wunder von neuem Leben sehen, wenn wir seine Größe in großartiger Natur bestaunen können, aber viel mehr noch, wenn er uns sich selbst in Jesus Christus zeigt, in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seinem Gehorsam, in seiner Aufopferung. Diesen herrlichen Gott dürfen und sollen wir anbeten, nicht wie irgendwelche Nordkoreaner aus Angst vor Strafe, sondern weil wir ihn kennen und weil wir ihn lieben, für das, was er ist und für das, was er tut. Preise also Gott, weil er der Beste ist, weil es das Beste ist, ihn zu fürchten und weil es das Beste ist, mit und für ihn zu leben. Amen. Ich bete. Lieber Vater, du bist großartig und alles, was du tust, das ist großartig. Du hast in aller Zeit noch keinen Fehler gemacht und wir vertrauen darauf und wir beten dich dafür an, dass du es auch in Zukunft nicht tun wirst. Wir danken dir so sehr für deine große Erlösung. Wir haben es uns nicht verdient, aber du hast uns trotzdem deinen Sohn Jesus Christus gegeben. Du hast uns zur Erlösung gegeben und damit wir dich besser kennenlernen als den allein wahren Gott. Und wir bitten dich, dass sich das in unserem Leben zeigt und dass das unsere Kinder, unsere Gemeindekinder und unser Umfeld kennenlernt. Amen.